Wir sind gerade mit unserer Predigtreihe bei den Psalmen. Und der heute zu behandelnde Psalm 5 gehört zum ersten der fünf Psalmbücher, auf deren den Büchern Mose ähnelnden die Einteilung gehe ich nicht ein. Es ist das erste Buch, die Psalmen 1 bis 41. Und bevor ich zum Text komme, ein paar Vorreden. Der Eingangstext aus dem Buch Daniel, was hat er mit Psalm 5 zu tun? Die Klagepsalmen, das erste Buch hat was mit Klagepsalmen zu tun und eigentlich hätte Daniel ja Grund zum Klagen gehabt. Alle Weisen umbringen, die Jungs aus Jerusalem auch. Das war der Befehl des Königs, ohne Differenzierung, ohne alles. Das kann man natürlich, wenn man sich dann mal in die Lage von Daniel und den Freunden reinversetzt. Das gibt einen ganz schönen Schlag. Und er hat sich dann den Mut gefasst und ist zu Arioch hingegangen. Warum tut der König das? Ja, der König hat einen Traum gehabt, um der ist zu deuten. Aber er verlangt, dass sogar der Traum gesagt wird. Daniel, sehr betroffen, geht ins Gebet und dann kam das, was wir da gehört haben. Und ich gehe da nochmal ganz kurz hin. Und das Schöne ist eben, es wurde ihm aufgetan und Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und dann, was hat Gott alles getan? Und dann dankt er, dass ihm das geöffnet wurde. Er stellt den Herrn da voran. Und das sehen wir auch immer wieder in den Psalmen. In dieser notvollen Situation, in der er ist, er freut sich. Was für eine Erleichterung muss das gewesen sein? Und schauen wir in die Psalmen rein, da ist es auch immer ein Auf und Ab. Das ist oftmals eine Achterbahn der Psalmisten. So nach dem Motto, ich bin fix und alle, die wollen mir alle was, aber du bist da. Das zieht sich dann immer wieder durch. Das ist wunderschön eigentlich. Und so ist es auch im Psalm 5. Bevor ich ihn lese, möchte ich ein paar Kommentare dann auch euch mitteilen. Zum Beispiel der amerikanische Theologe Gabelein sagte darüber, dieses Buch, also das erste Psalmbuch, hat den gleichen Charakter wie das erste Buch Mose. Und zwar dahingehend, dass es viel vom Wesen des Menschen weiß. Wir finden eine Gegenüberstellung des Gerechten und des Gottlosen. Danach werden der erste Mensch Adam und der zweite Mensch Jesus gegenübergestellt. Hier befindet sich auch eine Beschreibung des Gesetzlosen, in dem an einem bestimmten zukünftigen Tag die gottesfeindliche Haltung der Menschen gipfeln wird. Zitat Ende. Auch Pastor Brandenburg hat einmal in Anlehnung an Helmut Lampater etwas zu den Klagepsalmen gesagt. Trotzdem es etwas länger ist, ich möchte es vorlesen. Zuerst zitiert der Lampater, fast ein Drittel aller Psalmen sind Klagepsalmen, ein Zeichen dafür, wie tief das volle Heil in Christus Jesus, dessen Offenbarung dem neuen Bunde vorbehalten blieb, den Frommen des alten Bundes noch verborgen war. So Lampater und Hans Brandenburg. Ganz gewiss werden wir uns hüten müssen, im Psalter des Alten Testaments den entfalteten Reichtum des Neuen Testaments zu suchen. Aber auch die Gemeinde Jesu Christi hat noch viel Grund zum Seufzen und wird gerade darin vom Heiligen Geist vertreten. Sie weiß auch von viel Tränen und Traurigkeit und muss sich immer neu in Geduld üben und den Trost Gottes in Christus neu ergreifen. Deshalb hat auch sie den Klagepsalm nötig. Beim Lesen solcher Psalmen sollten wir nicht über sie hinweg eilen, als kämen sie uns nicht zu. Der Psalter ist eine einzigartige Schule des Gebets, weil er uns im Alltag mit seinen Kümmernissen ebenso begegnet wie in der festlichen Stunde der Freude. Nur wer die Klagepsalmen ehrlich mitbetet, wird den Reichtum der Lob- und Danklieder recht mitsingen können. Die Psalmen verbieten uns alle falschen Stelzen einer unnatürlichen Frömmigkeit und machen uns ehrlich in unserem Gebet. ernsthaftere Schwierigkeiten machen dem Leser die Drohworte gegen die Feinde. Wie verhalten sich solche Verse zu Jesu Bergpredigt? Grundsätzlich ist auch zu Folgendes zu sagen. Erstens, die Feinde des Beters sind zugleich Feinde Gottes. Der Psalmist hat sich für Gottes Freundschaft entschieden und steht daher in der Feindschaft der Welt. Zweitens, dazu gehört auch, dass es sich vielfach um die heidnischen Gegner des Volkes Gottes handelt. Gegnerschaft gegen Israel, aber es steht zugleich Gegnerschaft gegen Gott, den Vater Jesu Christi. Drittens, damit sind gewiss nicht alle Ausbrüche von heiligem oder auch unheiligem Hass entschuldigt. Dass dieser sich oft allzu menschlich vollzieht, davon sind die Psalmen gewiss Zeugnis. Und da will ich auch gerade mal kurz Psalm 139 anführen, den Vers 21. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Aber da ist auch eine Formulierung dabei, die kommt im Psalm 5 auch nochmal vor. Ist keine Rache, persönliche. Ein Hinweis auf Gott. Und so auch Pastor Brandenburg hier. Auch diese so menschliche Seite der Psalmen zeigt, wie sehr hier Gottes Wort sich herabneigt in unseren Staub. Wir sollten nicht so tun, als seien wir von solchen Gedanken total befreit. Viertens, entscheidend aber ist, dass wir beim Lesen des Alten Testaments nie vergessen dürfen, dass hier noch keine Scheidung vollzogen ist zwischen Sünde und Sünder. Gott hasst die Sünde und vernichtet sie. Damit wird auch der Übertreter vom vernichtenden Zorn getroffen. Davon enthält das Gesetz eine Fülle von Beispielen. Die Vergebung der Sünde ist das größte aller Wunder. Erst die Versöhnung des Sünders führt zur vollen Begnadigung durch das Sterben Christi. Darum gilt auch im Neuen Testament, nur wer seine Zuflucht nimmt zu dem, der als das Lamm Gottes der Welt Sünde hinwegträgt, dem geht die Paradiestür auf. Der Gott des Alten Testaments ist nicht heiliger als der des Neuen Testaments. Sein Zorn bleibt über der Sünde. Diese Unerbittlichkeit ist uns Menschen unheimlich. Doch wird sie auf allen Blättern der Bibel bezeugt. Zitat Ende, Pastor Brandenburg. Für mich, als ich daran dachte, wie überschreibst du das Ganze, bleibt mir einfach nur Gebete in der Not oder eben Klagepsalmen. Ich lese den Text nach der Elberfelder, Psalm 5. Dem Chorleiter zu Flöten, ein Psalm von David. Meine Worte nimm zu Ohren, Herr, merke auf mein Seufzen. Höre auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe rüste ich dir ein Opfer zu und spähe aus. Denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Du lässt die Lügenredner verloren gehen. Den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Ich aber, durch die Fülle deiner Gnade, gehe ich ein in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin, in der Furcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit wegen meiner Feinde, ebne vor mir deinen Weg. Denn nichts Gewisses ist in ihrem Mund, ihr Inneres ist Verderben, ein offenes Grab ist ihre Kehle, ihre Zunge glätten sie. Lass sie büßen, Gott. Fallen sollen sie durch die eigenen Pläne. Stoße sie hinweg wegen der Fülle ihrer Vergehen, denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen. Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen und jubeln alle Zeit. Du beschirmst sie, darum jauchzen sie in dir, die deinen Namen lieben. Denn du segnest den Gerechten, Herr. Wie mit einem Schild umringst du ihn mit Huld. Dieser Hilferuf Davids im Psalm 5 ist sehr dramatisch und vermittelt, dass er in großer Not ist. Und dieser Psalm ist wohl zur gleichen Zeit geschrieben wie Psalm 3, bei dem David explizit Bezug nimmt auf die Flucht vor Absalom. Der Psalm 5 weist nämlich Ähnlichkeiten mit dem Psalm 3 auf. Und Benedikt Peters sieht in der Verbindung von Psalm 3 bis Psalm 5 eine Linie. Im Psalm 3 ist ein erstes Rufen zu sehen und Psalm 4 ist ein Abendgebet, wie im letzten Vers des Psalm 4, der Vers 9 steht. In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen. Denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Und der Vers 3 im Psalm 5 zeigt uns David bei der Wiederaufnahme des Gebets am Morgen. Denn die gefährliche Situation, wahrscheinlich auch die Traurigkeit über seinen eigenen Sohn, die machen ihn ziemlich fertig. Ich denke, das kann so mancher nachvollziehen. Wie anders sollte man denn Vers 2 dann Psalm 5 verstehen? Meine Worten nimm zu Ohren, Herr, merke auf mein Seufzen. Der Vers 2 erstmal, das sind stille Gedanken mehr. Meine Worte nimm zu Ohren, Herr, merke auf mein Seufzen. Es sind leise und stille Gedanken, die er zum Ausdruck bringt. Nimm zu Ohren klingt doch anders als höre, horche. Und Seufzen spricht ja auch für sich. Nicht umsonst sagen manche, einmal tief geseufzt, ist so gut wie 5 Minuten kräftig geweint. Du darfst gerne jetzt mit dem Einwand kommen. Ja, Moment, Jochen, Vers 3. Höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Da ist es doch, der Imperativ, höre und schreien. Da kommt's doch raus. Aber hast du schon mal mit weit aufgerissenem Mund geweint, ohne dass ein Ton herauskam? Ich kenne das. Der Schmerz war so groß, dass ich mit weit aufgerissenem Mund geweint habe. Kein Ton rausbekam, innerlich brüllte ich. Und das wahre Brüllen kam erst Minuten später. Und deswegen sagt er erstmal hier, nimm meine Worte zu Ohren, hör mein Seufzen. Der ist so fix und fertig, der kann nicht mehr. Der muss sich richtig ermannen, wie man so schön sagt, der muss sich richtig zwingen. Ich habe doch einen Gott, ich habe doch einen Herrn, der auf mich hört. Aber ich bin so kaputt, ich kann nicht. Ich kann nicht. Und wer weiß, ob da nicht Gedanken auch dabei waren des Frusts und des Alleinseins. Mir ist es auch mal so gegangen. Und letzten Endes habe ich meine Bibel auf den Boden geschmissen, aufgeschlagen, habe mich draufgestellt und gesagt, habe gebrüllt, Herr, ich stehe auf deinem Wort, jetzt hilf mir. Ich kann nicht mehr. Da kam dann das Schreien auch bei ihm. Und dann, da hat dann David gesagt, ich verweile nicht in dem. Es hat keinen Zweck. Der zweite Teil von Vers 3 beinhaltet nämlich das große Vertrauen auf den sich David schon immer verlassen konnte, nämlich Gott. Und er unterstreicht es auch noch, diese Ergebenheit mit den Titeln Herr und König. Und das Schönste ist, für mich gewesen, dass ich das gelesen habe, er setzt die besitzanzeigenden Fürworte davor. Mein Possessivpronomen, ich finde das lateinische Wort so klasse, Possessiv gehört mir. Mein König und mein Herr. David weiß genau, bei wem er Zuflucht nimmt. Und er weiß auch, dass Gott handeln wird. Er sagt nämlich, denn ich bete zu dir. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Du, weil ich zu dir komme, machst du das. Es ist so herrlich. Das Wörtchen denn hat eine ganz besondere Bedeutung. Und auch der Theologe Till Markus Steiner führt das an. Ich zitiere.
Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Das spricht der Beter im Psalm 3, Vers 6 und ist sich des kommenden Morgens gewiss. Auch der Beter im Psalm 4, im Vers 9 ist sich gewiss, die Finsternis der Nacht zu durchstehen. In Frieden leg ich mich nieder und schlafe, denn du allein, Herr, lässt mich sorglos wohnen. Und nun im Psalm 5 legt der Beter seine ganze Hoffnung in den Morgen. Herr, am Morgen hörst du mein Rufen, am Morgen rüste ich das Opfer zu, nach dir halte ich Ausschau. Und mit dem vorhergehenden Psalm verbindet sich Psalm 5 in der Aufforderung an Gott. Hör auf mein Flehen. Psalm 4, Vers 2. Oder dann geht es weiter im Psalm 5. Höre meine Worte, denn zu dir flehe ich. Und beiden Psalmen ist die Gewissheit gemein, dass Gott hören wird. Der vorherige Psalm endete in dem begründeten Bekenntnis. Denn du allein, Herr, lässt mich sorglos wohnen. Nun heißt es am Ende des Psalms wieder, denn du, im Psalm 5, nämlich denn du, Herr, segnest den Gerechten, wie mit einem Schild deckst du ihn mit Gnade. Psalm 5, Vers 13 ist das. Es wirkt fast, als würde sich das begründende Denn am Ende des vorherigen Psalms nun durch dieses Gebet ziehen, denn zu dir flehe ich, Vers 3 im Psalm 5, denn du bist kein Gott, dem das Unrecht gefällt, Vers 5, denn sie empörten sich gegen dich, Vers 11, und eben das abschließende, denn du, Herr, segnest den Gerechten, wie mit einem Schild deckst du ihn mit Gnade, Vers 13 nach Dr. Steiner. Der vierte Vers bezeugt uns, dass David gleich am Morgen mit Gott reden möchte. Das hat nicht unbedingt nur mit der notvollen Situation zu tun. Er sagt ja, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe rüste ich ein Opfer zu und spähe aus. David hat jetzt noch nichts weiter um die Ohren als natürlich seine Gedanken, aber sonst, er ist ja immer noch König und er hat ein Gefolge. Und wenn dann der Stab dann in 5 Minuten oder 10 Minuten kommt, mein Herr und mein König, dies und jenes und das und solches ist zu tun. Was machen wir? Wo kriegen wir was zu essen? Ja, dies und es ist eine Fülle. David möchte das erstmal nicht haben. Ich gehe zu meinem Gott und auf den höre ich. Er muss sich noch nicht mit Problemen rumschlagen. Jetzt hat er die meiste Konzentration und deswegen verwendet er sie für das Gebet zu Gott. In der Elberfelder kommt das nicht so ganz zum Tragen, aber bei Luther, Herr, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Vater, ich bin ganz Ohr. Auch Schlachter, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. David gibt uns hier ein feines Beispiel, wann es am besten ist, mit Gott zu reden. Bitte nicht als Gesetz verstehen. Das sage ich auch persönlich, aber aufgrund dessen, weil ich es auch bei David hier lese. Gibt ein feines Beispiel, wann es am besten ist, mit Gott zu reden und sein Wort auf sich wirken zu lassen. Und nach all den Jahren mit Jesus kann ich persönlich Davids Auffassung, gleich am Morgen zu ihm zu kommen, nur teilen. Es ist eine solide und frohmachende Vorbereitung für den Tag. Naja, Jochen, kriegst du denn schon die Klüsen auf? Ja, so nach und nach schon. Und das Schöne ist dann eben, man fängt an zu lesen. Und dann kommt so der erste Seufzer, oh wie schön. Nichts um einen rum, totale Stille und man liest. Und man kann sich auch ganz auf den Herrn einlassen. Sitzt einem nichts im Genick, es sei denn, man ist nicht früh genug aufgestanden. Mir tut's richtig gut. Und ich gebe es als Empfehlung weiter, das früh zu tun. Und ich finde es auch so schön, ich habe es ja schon gesagt, die Hinwendung bei Luther und Schlachter, das ist so köstlich. Aufmerken, zu Befehl sein. Was beinhaltet das? Vater im Himmel, ich komme zu dir. Aber zuallererst in der Bereitschaft, dass du mir was zu sagen hast. Diese Anbetung ist wunderschön. Und ich muss gestehen, nur zu oft verschlafe ich das dann noch. Dass ich nicht darauf konzentriert bin, im Wort ihn zu sehen und auf ihn zu hören. Aber wer dir jetzt denkt, du liebe Zeit, wie mache ich das denn? Ich habe Jahre gebraucht. Und du weißt, ich habe schon oft gesagt, Jesus hat sich so viel Zeit gelassen, mich zu holen und mit mir bis zu dem Tag zu kommen, an dem ich heute hier stehe. Na, dann mit dir auch Zeit. Und er nimmt sich die Zeit. Du hast dich zu ihm gewandt, hast ihn angenommen, jetzt arbeitet er. Und wenn du an irgendeiner Stelle noch eine Tür zugemacht hast, sagt er, okay, ich klopfe da später nochmal. Hier endet nun, laut einer Einteilung, einer sehr schönen Einteilung von Eberhard Platte, der erste von 5 Sinnabschnitten des Psalms. 2 bis 4. Herr, höre mich. Und nach dieser seiner Einteilung folgt nun der 2. Sinnabschnitt, Verse 5 bis 7. Wen Gott nicht hört. Es heißt, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Du lässt die Lügenredner verloren gehen, den man des Blutes und des Truges verabscheut, der Herr. Habt ihr was gemerkt von Davids Hass? Von Schrei nach Bestrafung steht hier noch nichts. Im Vergleich zu anderen Klagepsalmen ist hier bemerkenswert, dass David nicht so sehr darauf abhebt, dass wir es hier mit seinen Feinden zu tun haben, sondern mit den Feinden Gottes. Auch hier wieder drückt David die Gewissheit aus, dass Gott der Souverän bleibt, der seine Gerechtigkeit walten lässt. David leitet den Abschnitt mit dem Wort denn ein, was ich bereits ja vorhin auch schon aufgezeigt habe. David prangert hier Verblendete an. Schön auch wieder bei Schlachter und bei Luther zu lesen. Schlachter sagt Prahler. Und Luther sagt Ruhmredige, werden sie bezeichnet. Leute, die sich wichtig sind und sich wichtig vorkommen. Er verurteilt den Götzendienst und die Lügenrede. Er weiß, was sein Gott nicht mag, was er hasst. Allerdings muss ich hinweisen, dass David nur ausdrückt, wie gesagt, dass die Feinde Gottes in dessen Gegenwart nichts verloren haben. Ein weiterer Sinnabschnitt, da ist wieder David gefordert gewesen, bringt sich ein, Verse 8 und 9, Herr, leite mich. Mit den ersten Worten des 8. Verses kontrastiert David, was er tun darf. Ich aber, durch die Fülle deiner Gnade gehe ich ein in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel. Zu deinem heiligen Tempel hin in der Furcht vor dir. Hier wieder verweist David darauf, dass nichts und gar nichts sein Verdienst oder Anrecht auf irgendetwas ist. In irgendeiner Sache, den Widersachern gegenüber auch. Allein Gottes Gnade rechnet er es zu, dass er Gott nahen darf. Dieses Wort der Erlaubnis steht nicht in der Elberfelder, aber bei Luther, bei Schlachter und in der Zürcher und gibt Zeugnis von der Ehrfurcht Davids vor Gott, aber auch von der vertrauensvollen Hinwendung zu dem, bei dem er sich geborgen weiß. Das wiederhole ich gerne. Ich weiß, ich habe es schon gesagt. Und wodurch dokumentiert er das? Die Fülle deiner Gnade. Es ist riesig, die Fülle. Und wir wissen ja, wenn wir uns füllen lassen, dann quillt es irgendwann über. Mit der Gnade füllen lassen. Und er weiß, er lässt sich gerne füllen. Und sie wird auch überquellen. Und das ist eben seine Freude dann auch. Erst nach dieser Anrede der Unterordnung unter die gütige und mächtige Hand Gottes äußert David seine Bitte. Und auch hier wieder, ich komme da immer gerne mit was Eigenem. Was macht David? Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit wegen meiner Feinde. Ebne vor mir deinen Weg. Er schreibt sich nicht selbst zu, beruft sich auf Gottes Gerechtigkeit. Und daran, denke ich, kann man auch sehen, dass er keine persönlichen Rachegedanken hat, sondern aufgebracht ist über den Ungehorsam und die Rebellion seiner, also Davids Feinde gegen Gott. Der zweite Teil der Bitte, ebne vor mir deinen Weg, bringt auch wieder zum Ausdruck, dass David Gott bedingungslos vertraut und damit jegliche Eigenmächtigkeit einer Absage erteilt. Ich will wissen, was du mit mir vorhast. Nicht, was ich hätte gerne. Der vorletzte Sinnabschnitt, den Eberhard Platte einsetzt, wer fallen wird. Nun kommt hier Bestrafung zum Ausdruck. Denn nichts Gewisses ist in ihrem Mund. Ihr Inneres ist Verderben. Ein offenes Grab ist ihre Kehle. Ihre Zunge glätten sie. Lass sie büßen, Gott. Fallen sollen sie durch ihre eigenen Pläne. Stoße sie hinweg wegen der Fülle ihrer Vergehen, denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen. David begründet hier seine Bitte um die Leitung in Gottes Gerechtigkeit und auf seinem Gottesweg im Gegensatz zum Auftreten der Feinde mit einem weiteren Denn. David ist empört über die Verhaltensweisen seiner Feinde Gott gegenüber. Wie er im letzten Teilabsatz von Vers 11 formuliert, denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen. Moment einhalten vielleicht. Ist das vielleicht auch ein guter Spiegel für uns? Wo tun wir das noch? Durch Eigenwillen, Eigenmächtigkeit? Da brauchen wir jetzt aber nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, mea maxima culpa, sondern sagen, ja, Jesus, so ist es. Du bist dran. Wir dürfen aber David, wenn er dieses sagt hier, denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen, und wenn er sagt, ich aber, da dürfen wir aber dem David jetzt nicht unterstellen, dass er sich wie der Pharisäer aus Lukas 18 benimmt. Ihr wisst ja, Jesus erzählt dieses Gleichnis, dass ein Pharisäer und ein Zöllner in den Tempel kommen zum Anbeten. Der Pharisäer bedankt sich bei Gott und zum Schluss. Und ich danke, also er gibt, sagt alles, was er alles tut, im Gegensatz zu dem, was David hier eben redet. Und sich zum Schluss bedankt, und dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Und der Zöllner steht da mit gesenktem Haupt ganz hinten, Gott sei mir Sünder gnädig, ist das Einzige, was er rausbringt. Und für mich ist es auch eine Warnung. Es gibt etwas, was man bei David hier ruhigen Gewissens als heiligen Zorn ansehen darf. Er gibt Gott die Ehre dabei. Er sagt, es ist so schlimm. Ich hasse das. Ich will es nicht und du hast es. Du willst es nicht. Im Psalm 139 kommt es ja auch zum Tragen. Du hast es und ich hasse das auch. Aber es ist eben keine Rache. Und ich denke, wir sollten uns das auch als Warnung dienen lassen. Das ist nämlich etwas, was wir als begnadigte Sünder nicht so schnell in den Mund nehmen sollten wie David. Vergessen wir nicht, die Scheidung zwischen Sünde und Sünder war noch nicht geschehen. Wir leben unter der Gnade. Also was heiligen Zorn angeht, ist für uns als begnadigte, wiedergeborene Gotteskinder allerhöchste Vorsicht geboten. Verbrenn dir da nicht den Mund. Du verbrennst ihn dir vor Gott. Der fünfte Sinnabschnitt laut Eberhard ist, Herr, beschütze uns. Und das ist meines Erachtens sehr treffend formuliert, da ich darin sehe, dass David sich seiner eigenen Hinfälligkeit und Gefährdung bewusst ist. Man kriegt so Oberwasser, der oder die funktioniert ja gar nicht so gut. Ja, was ist das denn? Was ist das denn für ein Glaubensleben womöglich? Oder wenn jemand, der mit Gott noch nichts am Hut hat oder wenig am Hut hat, sich daneben benimmt, dass man sagt, ja, kannst mal sehen. Und genau das will David nicht. Genau das will David nicht. Er will auf Gott warten, aufmerken, Ausschau halten. Ich weiß, dass dahinter noch mehr steckt bei dir, Vater im Himmel, sagt er. Da will ich deine Geduld haben. Ich bin vorschnell mit meinem Tun. Das wissen wir ja. Bathseba, Volkszählung, ganz zu schweigen, als er bei dem einen König war. Und immer mal, sie wollten ihn nicht dabei haben, das war ja ein Heidenvolk. Und heimlich, still und leise zieht er so in die Umgegend, schlachtet da ein Geschlecht nach dem anderen ab, holt sich die Beute rein. Wo bist denn heute gewesen? Oh, na, hab das schon mal. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber ein schlimmer Finger war auch. Machen wir uns da bitte nichts vor. Und deswegen, David, wir sind kein Haar anders, wir sind doch kein bisschen anders. Und trotzdem ist er, wenn wir die Psalmen genau lesen und seine Verhaltensweisen lesen, ist er schon eine Vorausschau auf Jesus Christus. Nur Jesus Christus war dann perfekt, 100% perfekt. Und das unterscheidet eben den David von Jesus. Und das Schöne ist auch hier wieder, dass David Verse 12 und 13 beginnt so: Ich weiß, dass es bei dir ein Dennoch gibt. Ein Trotzdem. Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen und jubeln alle Zeit. Du beschirmst sie, darum jauchzen sie in dir, die deinen Namen lieben. Denn du segnest den gerechten Herr wie mit einem Schild, umringst du ihn mit Huld. Er schreibt es wieder zum letzten Mal hier in diesem Psalm Gott zu. Die Bitte um Schutz und Bewahrung und die Freude darüber beinhalten auch die Erleichterung darüber, dass Gott auch über die Gedanken derjenigen, die ihm treu sein wollen, wacht. Und dass er sie dafür, also uns, dafür sensibilisieren will, sich auch mit Rachegedanken an ihn zu wenden, gemäß der Worte aus 5. Mose 32, Vers 35. Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wankt, denn nahe ist der Tag ihres Verderbens. Und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. Und wie wichtig das für uns Gläubige ist, kommt für mich im Neuen Testament dadurch zum Ausdruck, dass es zweimal angeführt wird. Einmal Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es geht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und dann noch Hebräer 10, Vers 30. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Der Herr wird sein Volk richten. Wir sind sein Volk des Neuen Testaments. Also gilt uns das auch. Wenn wir mal wieder allzu schnell darüber urteilen wollen, wie jemand zum Herrn steht. Und als letzten Gedanken direkt zum Text hat es mich bewegt, dass David scheinbar mit Vers 13, denn du segnest den gerechten Herr wie mit einem Schild, umringst ihn mit Huld, einen Seufzer der Erleichterung loslässt. Als wollte er, mit meinen Worten ausgedrückt, sagen, lieber Vater im Himmel, gut, dass ich nicht richten muss. Das würde mächtig daneben gehen. Das wäre ein vollkommenes Versagen. Und gut, dass ich mich freuen darf, dass ich in deiner mächtigen Hand geborgen bin, was immer mir auch zustößt. Zusammenfassend bleibt mir nur noch der Kommentar von Charles Haddon Spurgeon zu zitieren aus dem Psalm. Durch die vier ersten Psalmen konnten wir einen Gedanken sich hindurchziehen sehen, nämlich den Gegensatz zwischen der Stellung, dem Charakter und den Aussichten des Gerechten und des Gottlosen. In dem vorliegenden Psalm finden wir dasselbe. Der Psalmist führt den Gegensatz aus, der zwischen ihm selbst als einem durch Gottes Gnade Gerechtfertigten und seinen gottlosen Widersachern besteht. Tiefer schauenden eröffnet sich hier ein köstlicher Blick auf den anderen David, auf Jesus, von dem Hebräer 5, Vers 7 sagt, dass er in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert habe. Ende Spurgeon. Und nach der Beschäftigung mit diesem Psalm, ich muss dazu sagen, ich habe den einmal gelesen und wie manch anderer Klagepsalm verführt er zum Überlesen. Und je öfter ich den gelesen habe, umso tiefer kam das dann rein. Und deswegen mag ich das immer nur noch empfehlen. Und ich muss bekennen, es gibt manche Tage, da überlese ich Texte. Da lese ich relativ schnell. Und irgendwann, dann packt mich mal ein Wort und dann lese ich nochmal. Und dann lese ich die umliegenden Verse und dann lese ich das Ganze nochmal und denke, mein lieber Herr Gesangsverein, was hast du denn da verschlafen? Ich möchte damit auch ermuntern, ordentlich zu lesen. Mir fällt es sehr schwer. Ich weiß, es gibt Leute, die können es toll. Ich habe immer Konzentrationsschwierigkeiten gehabt. Ich habe ADHS-hafte Züge. Vergessen wir es. Aber so langsam dringt es ein und sinkt hinein. Und dann freue ich mich riesig. Und ich sehe mich einmal mehr darin bestätigt eigentlich. Zum einen, dass eben David ein personifizierter Hinweis auf Jesus ist. Aber vielmehr, dass Gott jedes Schreien hört und Gebet und mag es noch so sprachlos sein. Und dass wir als Gottes und Jesu Kinder in seiner Huld, seiner Geneigtheit und seinem Wohlwollen als Errettete leben dürfen. Ihm allein sei Anbetung, Dank und Ehre dafür. Amen.